Dieser Podcast wird präsentiert von der Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik.
Es ist nicht automatisch klar, dass du die Implikationen, die eigentlich die Liebe Gottes und die Identität, die du in ihm haben kannst, dass das sich in deinem Leben und in deine Gefühls- und Gedankenwelt wirklich übersetzt und du nachher geprägt bist von dem.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von RF Media Schweiz. Über den Glauben und Spiritualität redet man nicht, das habe ich schon häufig gehört. In unserer westlichen Welt ist der Glaube zu einer Privatsache geworden. Was man dabei verpasst, ein unglaublicher Reichtum, der mit einer Frage startet. Was glaubst du? Ich wage mich, die Frage zu stellen und das Tabu zu brechen. Ich bin der Karl Dittli. Wir sind heute zu Winti und mir gegenüber sitzt eine Person, die wir heute eintauchen in eine Glaubensreise. Das ist Rahel Studer. Du bist Sängerin, Musikerin, Gesangspädagogin und vieles mehr natürlich. Mami von zwei Kindern unter anderem auch. Schön bist du da, Rahel. Freut mich sehr.
Freut mich auch.
Und du bist auch am Konsi unterrichtest, gell?
Ja, genau.
Was machst du da so?
Also ich lerne singen. Ich lerne viele Teenager kennen, die zu mir meistens so von den Gymis geschickt werden. Und wir entdecken die Stimme, wir entdecken das Singen, wir entdecken, was passt zu dem jeweiligen Schüler, Schülerin für Musik. Was mögen sie und was gibt es noch? Was kann man noch singen? So neben dem Pop. Ich unterrichte auch Jazz oder Folk oder Rock.
Also du tust da wirklich ein bisschen das Feld ausweiten, ja? Nicht nur das, was man so hört im Alltag, sondern vieles mehr.
Ja. Genau, im Sinne von einer musikalischen Bildung ist das ja auch
Kunst,
ein Interesse.
Ja. Ist also ein grosser Teil von deinem Leben und das wird sicher auch ein Teil von dem Podcast ausmachen. Ja. Wir gehen jetzt aber zuerst in meinen klassischen Einstieg rein. Es geht ja um deine Glaubensreise und ich frage gerne meine Gäste am Anfang, was glaubst du eigentlich? Kannst du das mal so kurz und knackig in 1, 2, vielleicht 3, 4 Sätze maximal definieren?
Ist lustig mit «Was glaubst du eigentlich?» Gell? Das sagt man so, was glaubst du eigentlich?
Nein, was
bist?
Glaubst du ist
was
vielleicht die bessere
Frage. Eigentlich?
Genau. Eigentlich ist es blöd.
Mal, nein, eigentlich, weil man redet ja nicht immer so in so Definitionen darüber.
Genau.
Also ich glaube an einen guten, liebevollen Schöpfergott, wo die Welt nicht allein lässt und uns. In all dem, wo schwierig eben auch ist, neben dem Schönen, neben dieser wunderschönen Schöpfung, ist ja auch vieles schwierig. Und ich glaube eben, dass er uns nicht allein gelassen hat und uns Jesus geschickt hat.
Also ein Schöpfergott, der auch personal ist,
wo persönlich ist und wo sich uns eben in verschiedenen Arten zeigt. Es fängt bei der Natur an, es geht weiter eben zu der Bibel, die wunderschönen Texte, die Geschichte von Jesus und dann auch, wie soll man sagen, das Erfahrungsmässige, also Gott begegnen durch seinen Geist, der jetzt präsent ist, wo Jesus ja eigentlich nicht mehr da ist. Der ist ja schon lange gestorben. Mhm. Und wieder auferstanden. Das glaube ich auch.
Jetzt gehen wir doch auf die Reise, wie es dann dazu gekommen ist, dass du glaubst. Und da fangen wir ganz von Anfang an, so ein bisschen deine Kindheit. Du hast mir ja schon in einem Vorgespräch ein bisschen deine Geschichte erzählt, schon mal ein bisschen grob. Wie fest ist denn da der Glaube schon in der Kindheit gegründet worden?
Ja, der war da gewesen. Also meine Eltern sind beides gläubige Menschen. Sie sind ich glaube, in Trishuna, Winterthur gegangen damals.
Aber Freikirche, ja.
Freikirche. Aber ich glaube, was mich also prägt hat, ist eben so das Erfahren. Also am Abend hat man mit der Mami noch gebetet und gesungen vor dem Schlafen. Und irgendwann hat sie mich gefragt, ob ich will. Und ich glaube, ich war 4, ob ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Und ich habe gesagt, ja. Und ich mag mich an den Moment erinnern.
Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe das einfach, ich glaube, ich habe das in mir gebetet. Ich weiß also. Weiss einfach noch
so quasi
Rote.
Jesus, komm.
Du darfst in mein Herz. Irgendwie so, weiß nicht mehr.
Genau. Ja, und ist dann etwas passiert? Etwas Spürbares?
Ich glaube, es war einfach so gewesen. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich denke, das ist ja auch sehr eine kindliche Art. Man nimmt die Welt, wie sie einem präsentiert wird. Das genau. ist ja schon so.
Das ist so.
Ja, und der Glaube war irgendwie natürlich gewesen, weil meine Eltern haben das gemacht und ich bin mitgegangen. Die eine die Sonntagsschulleiterin habe ich Les gefunden, die andere nicht.
So ist ich, es.
Das ist völlig normal. Ich bin dann auch in die Jungschar. Dort hat man gesungen. Dort habe ich das erste Mal so erlebt, Lieder singen, also die mit Gott zu tun hat. Die Jungschar ist wie ist Pfadi, so Pfadi, einfach
die,
auch
kennen,
noch
genau.
mit christlichen so Inhalten.
Im Wald, ein ja. Fürle, Fürle ja. machen und Geschichten am Feuer hören oder singen zusammen, Lager. Erleben.
Genau. Und dort habe ich, glaube ich, das erste Mal auch so eine Erfahrung gemacht mit einem Lobpreislied, wo ich irgendwie schön gefunden habe. Ich habe es erstens musikalisch schön gefunden und die Wörter sind halt, haben um Gott sich gedreht. Also die einen kennen es vielleicht, das «Was ich brauche, gibst du mir?» Das mag ich noch erinnern. Und dann so wirklich, halt wenn man dann älter wird, so 13, 14, hat man dann auch Unterricht, so wie Kompunterricht. In einer Freikirche haben wir dann auch einen Unterrichtsabschluss.
Dort, also du hast es in der Freikirche gemacht?
Dort habe ich es gemacht, ja. In der Kishona habe ich es gemacht. Und dann hat man auch über Evolutionstheorie geredet, über die verschiedenen so Theorien, wie die Welt entstanden ist. Mit meinem Vater habe ich mich viel unterhalten über Humanismus, weil ich bin ans Gymi gegangen ab 12 Jahren. Und dann hat er mir einmal so Bücher gegeben. Also ich habe wie so ein schon früher einfach angefangen zu verstehen, dass es die Weltanschauungen also halt verschieden sind.
Das hat dich nicht weggezogen?
Wohl, es hat sicher auch gewisse Zweifel ausgelöst, aber gleichzeitig auch also Fragen zu geben in meinem Intellekt, aber ich glaube im Herzen nicht unbedingt.
Das war immer klar gewesen. Der Gott ist da.
Das war so. Wie nachher gewesen, glaube ich, das mit dem Intellektuell, mit den skeptischen Fragen und so.
Vielleicht vorher, müssen wir mal noch ein bisschen am vorher, Anfang bleiben. Ja, so ein bisschen, gerade so ein bisschen in der frühen Kindheitsphase oder so ein bisschen bis, sage ich mal, dann in die Jugend hineingegangen ist.
Ich glaube, ein wichtiger Teil war eben, das war wahrscheinlich mit 15 oder so gewesen. Also dort habe ich einfach so eine Zeit lang wie gemerkt, ich weiss gar nicht mehr so recht, ob ich überhaupt an Gott glaube und wer ist er überhaupt. Und,
also eine Zweifelphase?
Ja, ich glaube nicht. Ich habe nicht gedacht, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht. Ah, den gibt es doch gar nicht so. Sondern ich glaube eher gewesen, die Beziehung hat sich verändert, weil ich mich verändert habe, so in der Pubertät.
Mhm. Ja, klar.
Ich glaube das. Und ich habe ihn wie nicht mehr so gespürt, glaube das mag ich mich noch gut erinnern.
Und Gefühle sind ja schon noch wichtig, so in dieser Phase, oder? Je nachdem, was man für ein Typ ist.
Ja, für mich war es wie eine Distanz gewesen. Das Gefühl, Gott ist weit weg. Und vorher war er irgendwie einfach da gewesen. Und dort sind wir so selber eine Zeit viel in die Reithalle Gottesdienst gegangen, von der Schleife.
In Wintigen.
Ja, das sind immer wichtige Momente gewesen, wo ich dann doch auch wieder irgendwie gemerkt habe, dass ich Gott wahrnehme oder ihm näher kommen. Und dann bin ich in ein Lager, ich bin in Camp Rock ein paar Mal. Dort hat es auch...
Bischofszell?
Ja, Bischofszell beim Andi Salaté. Dort hat es einen Moment gegeben, wo ein Leiter gesagt hat, hey, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr mit dem Gott leben wollt, dann probiert es doch mal aus ohne ihn. Also wenn ihr wie nicht wisst, könnt ihr ja auch mal sagen, jetzt mach ich es mal ohne ihn, ich tue mal so, es gibt ihn nicht. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, habe ich so wie gewusst für mich, nein, ich will im Fall das.
Das war schon fast ein bisschen too much dann gewesen.
Nein, nicht too much, sondern es hat mir gezeigt, ich kann mich ja entscheiden und ich habe mich auch dort entschieden, dass ich das machen würde, sogar wenn meine Eltern das nicht würden machen. Also dort ist wie so
der Shift
kommt. Der Shift
von dem, was ich will im Fall Eltern doch. Glauben ja. Und du machst es ein bisschen als Nachahmerin oder übernimmst den Glauben zu dem, was deine eigenen Überzeugungen sind.
Ja, dort habe ich mir auch gesagt, wenn sie nicht wieder glauben, würde ich das machen. Natürlich in dem Sinn weiss man, wie das dann wäre, wenn sie es jetzt nicht wieder glauben, aber es war doch so ein so Eigenmachen gewesen. Und das hat dann wieder, ich würde sagen, den Start in so ein erwachsenes Glauben eigentlich bedeutet für mich. Ja.
Hat es dann sonst noch einschneidende Erlebnisse gegeben, die Jugend, wo du gemerkt hast, das hat meinen Glauben prägt, ob jetzt positiv oder negativ?
Ja, also eben nachher bin ich dann auch, wir sind nicht mehr in der Kishona geblieben, wir sind etwa mit 16, sind wir in die reformierte Kirche sehen gegangen und dort hat es eine Jugendgruppe gehabt mit tollen Leitern, der René Mollet hat das ganz gut gemacht mit uns. Wir haben einfach viel können machen selber. Also wir haben eine Band gegründet, wir haben irgendwie viel über gute Sachen geredet, auch über Sexualität haben wir geredet. Es war irgendwie einfach eine gute Gruppe gewesen, wirklich.
So Freiheit, Kreativität.
Ja, und ernst genommen sein als Jugendliche. Und es hat auch viele Leute aus dem Umfeld, die nicht gläubig sind, die gekommen sind. Das ist so gewachsen. Wir haben Lager gehabt. Und wir sind dann, haben auch können anfangen helfen, leiten. Das ist wie so in eine Leiterschaft gewachsen. Wir haben gefastet und gebetet und so. Und
also Sachen ausprobiert auch, oder?
Eigentlich ja. Wir sind einfach mitgegangen mit unseren Leitern und haben das Gleiche gemacht wie sie wiederum. Und ich glaube, das war wichtig, weil da habe ich quasi Glauben gelebt. Und das hat mich dann auch in den Phasen, wo im Gymi die Herausforderung an meinen Glauben gekommen ist, dass viele rundum das nicht glauben oder sagen, das stellst du dir noch vor. Oder dann Nathans Ringparabel, also Lessing, ich weiß nicht, Nathan der Weise, das hat mich zum Beispiel mega challenged, das Buch, wo ja gesagt wird, dass die drei Religionen, Judentum, Islam und Christentum eigentlich das Gleiche sind oder so. Und das habe ich mir gefunden, das stimmt so für mich nicht.
Ja. Religionen sind, ja.
Genau, ja. Da
also
ich,
Religionen, die nur ein Gott
haben. Ja, genau, monotheistisch. Ja, genau. Da habe ich gefunden, das ist für mich nicht stimmig. Und da habe ich mich mega auseinandergesetzt im Kopf mit meinem Deutschlehrer. Aber ich glaube, auf einer herzens- oder geistlichen Ebene auch wirklich auch im Gebet für mich ist das ein Heben an Gott. Oder ich habe mich da schon auch eine Art wie in einem Kampf wahrgenommen.
Und gleich ist es verankert gewesen, ja. Oder wären vielleicht bei anderen so Sachen würden mega krasse Krisen auslösen, oder? Da hast du dann wirklich so ein, vielleicht ein Bild, ein, vielleicht auch ein kindliches Bild und dann kommen so Sachen und das kann einem ja schon ein bisschen ins Wanken bringen, oder?
Ja, ist auch gut gewesen, hat man eine Kleingruppe gehabt oder eben so eine Community, wo man sich im Glauben wohlgefühlt hat drin und Freundschaften gewesen sind, wo wir auch den Glauben geteilt haben, also Freundinnen. Dann haben wir mal noch so eine Gebetsgruppe gegründet. Da sind wir sechs Frauen. Und wir haben uns, glaube ich, jeden Freitag getroffen, zum Beten und singen. Da haben wir ja irgendwie viel selber einfach auch gelebt, den Glauben.
Wie würdest du jetzt deinen Glauben so beschreiben in dieser Zeit? Oder auch Beziehung zu Gott? Was hat es ausgemacht in dieser Zeit?
Ja, also dann ist eben schon, wir sind dort recht auch in einem charismatischen Umfeld gewesen, also auch mit der Schleife und der Reithalle.
Also so Gemeinden, die sehr das Geistwirken betonen,
genau.
Heilige Geist, Gaben, Zeichen und Wunder, da passieren vielleicht Sachen, die jetzt in einer reformierten weniger würdest du sehen, oder in anderen Freikirchen, oder, um das noch schnell beschreiben.
Genau, ja, das ist gut, dass, ja, genau das, wie du sagst.
Ja.
Und so Glauben an Wunder oder für Wunder beten, oder auch sehr kindlich, weißt du, wir haben für...
Das klingt aufregend, spannend.
Alle, für alle gebetet, also für unsere Freundinnen in der Schule und für den Michael Jackson und, also...
Ja, wo noch gelebt hat, dort.
Ja, genau, und wir haben viel, eben dort hat es eigentlich angefangen mit dem Lobpreis. Ich habe dann eben in einer Band gespielt in dieser Jugend.
Also wo man Musik macht, Gruppe, wo man Gott anbeten tut, oder?
Ja.
Im Lied
singen. Gott anbeten oder ja. Für Gott singen oder auch zu sich selber. Also so Wahrheiten über einem selber singen. Oder es ist eine Art, ein bisschen wie eine Form von Gebet, einfach mit Musik. Es ist ein Begegnungsraum, finde ich, ist eigentlich Lobpreis. Also logisch, man betet Gott, aber man sagt, gut, der ist, aber es ist mehr als das. Es ist irgendwie...
Und hat das, ist das,
das
noch
ist
wichtig gewesen, um den Glauben zu bilden?
Extrem wichtig, extrem. Es hat, schon, eigentlich eben, es hat ja schon in den jungen Jahren angefangen, dass ich das gemerkt habe.
So eine Ausdrucksform, wo du wie dich kannst mit Gott connecten, ja. Oder auch deinen Glauben ausdrucken. Oder wie einfach so dein Kanal zu Gott, kann man sagen.
Mega.
Wie drückt sich das aus?
Es ist ein Begegnungsraum. Musik schafft ja eine Art, also ist ein Ausdruck von Gefühl. Aber ist ja auch ein Bewusstseinszustand. Also wenn du losisch, bist du so wie anders, als wenn du nicht losisch. Also wenn du Musik losisch, bist du wie in dieser Musik rein. Also ich jedenfalls.
Also ja, ich kenne das auch. Wenn und ich Musik höre, dann bin ich voll... Irgendwie ist es fast schon eine spirituelle Erfahrung. Manchmal.
Genau.
Also ich klinge auf etwas an und es klingt mich auf etwas an, wo mit dem resoniert. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie...
Doch, das macht Sinn.
Sinn macht.
Ich habe dann also einen berühmten Musiker aus den USA, mittelberühmt, der Don Putter, ist ein professioneller Musiker gewesen, der auch Worship macht. Und er hat das mal so ausgedrückt, gesagt, dass eigentlich Musik ist wie ein Amplifier, ein Verstärker von deinem Geist. Und ich nehme das bis heute so wahr, jede Musik, die du hörst, ist eigentlich ein Verstärker von dem Mensch, seiner Innenwelt. Oder, und dort gehört nicht nur das Gefühl dazu, sondern auch der Geist. Also was man denkt, wie man die Welt sieht. Und darum ist für mich jede Musik ein Ausdruck von Weltanschauung eigentlich.
Inwiefern? Also Weltanschauung?
Ja, eben der Geist. Also wie sehe ich die Welt? Wie nehme ich sie wahr? Wie sehe ich mich selber?
Ja, es ist ein tiefster Ausdruck von einem selber. Und was aus dem Herzen rauskommt, schreit, es muss raus, oder? Bei gewissen Musikerinnen und Musikern denkt man auch, wo man heute so ein bisschen hört, wenn du irgendwie so einen Rap-Song oder irgendwie denkst, das hätte jetzt müssen raus.
Genau. Ja. Mhm. Es ist ein Ausdruck vom Inneren. Egal ob jetzt Gefühl oder Gedanken. Ist einfach so eine, ja. Und darum ist ja, wenn du dann eigentlich die Gedanken über Gott und auch über dich selber und die Gefühle mit dem, die verbunden sind, ausdrückst in diesen Songs oder die Wahrheiten, die man glaubt, dann bist du wie in dem inne und es stärkt dich irgendwie, also für mich stärkt es. Und ich verbinde mich, also ich merke, dass ich Gott begegne. Oder mir wird dann etwas neu bewusst, eine Wahrheit, die ich vielleicht vorher nur so flach als Sätzli hätte können sagen, ich werde auf einmal connected mit dem Ganzen, also auch mit dem Gefühl und dem Körper irgendwie. Also es wird so etwas Ganzheitliches, es wird grösser in mir. Ja, nehme ich es wahr.
Also Musik, ist das etwas, wo du richtig kannst abtauchen, wo du merkst, das stärkt deine Verbindung zu Gott und man kann auch alles andere ausblenden?
Ja, aber es kommt schon davon, was es für Musik ist. Ich finde, man merkt eben...
Ob sie dann resoniert mit einem oder nicht.
Ja.
Wir haben ja alle unsere Vorlieben, oder? Gerade bei der Musik. Das ist ja Geschmackssache, oder?
Genau, und ich finde, es gibt schon auch Musik, eben, wo mehr geistlichen Sinn hat oder ein Ziel, eine Intention, eine Absicht. Das ist jetzt eben Lobpreis zum Beispiel. Das ist ja die Absicht, ist Gott gross zu machen oder Wahrheiten zu singen. Andere Musik ist einfach auch eben ein Ausdruck von einem Gefühl. Und da ist es dann wie gleich, ist es christlich oder nicht, dann tut es halt einfach mit meinem inneren Zustand gerade irgendwie resonieren, wie du sagst. Also es gibt eine Resonanz und holt mich ab.
Oder nicht. Genau. Und bei dieser Lobpreismusik ist es ja wirklich auch so, dort singt man ja dann auch bewusst zu Gott und betet ihn an. Und das ist dann schon nochmal vielleicht auch eine andere Empfindung, als wenn man jetzt sonst irgendeinen Song hört. Ja.
Voll.
Gerade auch, wenn einem der Glaube so wichtig ist an den Gott. Oder?
Mhm.
Jetzt bist du ja in dieser Jugendgruppe rein gewesen. Wir sind ja schon die Jugend.
Ja, genau. Dort, wo der Lobpreis angefangen hat, in meinem Leben.
Aber eben, irgendwann bist du dann auch erwachsen worden, oder? Die Reifung vom Mensch, die schreitet voran, ob man das will oder nicht will. Wie war so die Phase bei dir vom Erwachsenwerden? Hat es dann da nie Zweifel gegeben am Glauben? Oder so eine richtige Glaubenskrise, wo du dann gemerkt hast, hey, jetzt werde ich vielleicht von dem Kindlichen erwachsen, du analysierst immer mehr, obwohl du ja vorher gesagt hast, du hast dich mit dem auseinandergesetzt, oder?
Und
hast gedankliche Sachen gemacht. Aber ist denn nie so ein Moment?
Ich habe es noch nicht aufgelöst. Eigentlich ist es lange so geblieben. Also ich würde sagen, ich habe lange dann mit Skepsis in meinem Kopf gleichzeitig eine aktive Beziehung zu Gott gelebt.
Das ist gegangen?
Ja.
Also quasi im Kopf hinein manchmal ein bisschen Nebel und im Herz innen doch Sonnenschein.
Ja, oder Zeiten zu haben, sich fragt, hey, also gibt es jetzt den Gott? Und wie ist jetzt das? Glaube ich jetzt, dass er der Einzige ist? Wo so einfach die grossen Fragen an Gott und Leid und Gott und so und gleichzeitig immer wieder eben ihm begegnen oder wenn ich seine Worte lese, also die Bibel berührt sie und merke, hey, das sagt mir so viel und gibt mir so viel Halt und richtungsweisig. Das ist irgendwie wie beides einfach da gewesen und auch nicht immer gleichzeitig. Also so Skepsis oder Zweifel an Gott habe ich, glaube ich, schon in so Moment gehabt, wo ich dann vielleicht nicht gerade jetzt im Worship bin, weißt du. So, es ist dann schon...
Also in der Anbetung, ja.
Ja, genau, wenn ich jetzt nicht gerade an Musik machen bin und Gott begegne.
Aber der Anker ist immer da gewesen.
Immer da gewesen. Und dann, aber trotzdem habe ich, das ist wie eine Spannung gewesen in mir. Und ich glaube, wirklich aufgelöst oder sagen wir mal, sich anfangen zu verändern, hat das erst Jahre später. Ich bin erwachsen worden, ich habe Jazz angefangen zu studieren, ich habe meinen Mann kennengelernt. Ich bin während dieser Zeit in der Jazzschule auch weiterhin in einer Kleingruppe gewesen und in der reformierten Kirche in der Jugendarbeit.
Das sind wie so immer Fixpunkte gewesen, ja.
Von 16 bis 26 oder so. Und in dem, wo ich dann mit dem Matt weitergezogen bin.
Das ist dein Mann. Ja.
Das ist mein Mann. Wir sind dann eine Zeit lang in die Schleife. Dort oder noch später, also schon 5 Jahre geheiratet, sind wir dann auch wieder von der Schleife weitergezogen. Dort eigentlich erst, wo wir haben viel den Timothy Keller angefangen zu hören.
Das ist ein Preacher. Amerikanischer Theologe und Preacher.
Genau, also und sehr ein guter Redner.
Wo, glaube ich, auch sehr stark die Zweifel dort auch noch thematisieren.
Genau,
oder?
Also er ist einer, der hat in New York eine Gemeinde gegründet und New York ist ja so säkular, wie man nur denken kann. Und er hat eine Gemeinde gegründet, wo wirklich, ich glaube, der Menschen hat können übersetzen, das Evangelium, dass sie es verstehen. In der Zeit, wo sie jetzt leben, mit dem Mindset, das wir heute haben. Und das hat mich total abgeholt. Er hat das auch für mich, ich habe es gefunden, er hat wie so, also ein paar Bücher oder ein paar von diesen Talks, die ich gehört habe, habe ich gemerkt, da kommt eigentlich werden die Fragen, die ich seit dem Teenager-Alter mittrage, eine Art adressiert. Und das hat mir mega geholfen. Also ich habe wirklich auf der intellektuellen Ebene Antworten oder Argumente gefunden, die mir geholfen haben.
Also wie dein Glaube nochmal auf ein neues Level gekommen, also, kann man sagen.
Ja.
Oder so eine Erweiterung. Oder Antworten auf deine Fragen.
Und ich könnte nicht mal so genau sagen, das ist das Problem und das ist die Antwort, sondern es ist vielleicht fast mehr der Umstand gewesen, dass ich dann auch zum Beispiel C.S. Lewis habe ich gelesen, das ist ein Autor,
ein Apologet, Verteidiger vom Glauben, ja. Einer der grossen Denker, so ein bisschen, kann man sagen, von der Christenheit.
Ja, wo aber ja auch nicht gläubig aufgewachsen ist und seine Autobiografie heisst Surprise by Joy, zum Beispiel, das hat auch mega viel ausgelöst. Ich habe einfach gemerkt, das, was da ist bei dem Jesus, das ist so stark, dass es so gescheite Hirn ist, wie jetzt die zwei oder noch viel mehr Leute können irgendwie überzogen werden oder so. Da habe ich wie gemerkt, das hat mir wie eine gewisse Sicherheit gegeben, dass das okay ist, so quasi intellektuell sein und können glauben.
Ja, das war bei mir tatsächlich auch eine grosse Frage gewesen, so, ich glaube auch in dem Alter, wo ich gedacht habe, ja, die Wissenschaft ist ja immer gegen den Glauben oder die Religion oder das Christentum oder was in der Bibel steht. Und das hat mir auch sehr geholfen zu merken, dass es so Menschen gibt. Oder es sind spannende Erkenntnisse, die man macht. So eben Glauben und Wissenschaft, das muss ich nicht widersprechen. Ja.
Dein Event mit der perfekten Technik von den Profis von der Event AG. Wir bieten dir alles von der Planung über das Equipment bis zu der Ausführung. Konzert, Firmenfeier oder Gottesdienst. Die Experten von der Event AG sorgen dafür, dass deine Veranstaltung reibungslos läuft. Wir machen dein Event unvergesslich. Mit topmoderner Technik und immer mit einem Lächeln. Wir kümmern uns ums Technische. Du kannst dich voll und ganz auf deine Gäste konzentrieren. Verlass dich auf die Event AG und lass dich von unserem Service begeistern. Für deine perfekte Veranstaltung. eventag.ch. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik.
Aber du bist in eine Reifung hineingekommen, oder? Also das Erwachsenwerden nicht nur als Mensch, sondern auch im Glauben. Du hast ja vorher deinen Mann erwähnt, den Matt. Du hast mir auch erzählt, du hast ihm auch geholfen nachher durch eine Glaubenskrise, die er gehabt hat. Wie war das genau gewesen? Willst du da noch ein bisschen erzählen?
Ja, das war auch interessant gewesen. Ja, ich habe ihn eigentlich kennengelernt, wo er gefunden hat, ja, dass er mit dem Glauben, ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch etwas ist. Er ist dort, hat wahnsinnig viele Fragen gehabt, hat gemerkt, ich verstehe eigentlich die Bibel gar nicht. Und ich merke von Gott nichts. Und
so gewisse Frustration.
Ja, und auch im Lebensführung her, da ist man dann so, ja, als Jazzmusiker immer draussen und stürzt ab und so ein bisschen ab. Und
also
so. Ein
bisschen zu viel Alkohol. Und
ja, oder ich weiß auch nicht genau. Also dort habe ich einfach gemerkt, er ist mega am Fragen. Und wir sind dort noch nicht mal zusammen gewesen. Wir sind ein bisschen am Daten gewesen, glaube ich. und nicht einmal aktiv, also nicht ausgesprochen. Wir haben einfach Freundschaft gelebt.
Ja.
Und irgendwie hat dann, also wo wir dann zusammengekommen sind, ist er mehr so auch dort angekommen, wo ich war, bin, von den Gefäßen her, also der Kirche ja. Psych. Er ist dort zu selber Zeit nie mehr gegangen.
Und hat ihm das auch Halt gegeben, so in die Gemeinschaft reinzukommen?
Ich glaube, er hat einfach dort, ist in Kontakt gekommen, eben mit zum Beispiel der Seelsorgearbeit von der Schleife.
Mhm.
Das hat sicher eine Rolle gespielt. Also da finde ich, ist auch eine von den grossen, grossen Schätzen, die ich in der Schleife erlebt habe, ist das Übersetzen oder die Connection zwischen dem Glauben und der Geschichte und dem inneren Leben, dem Gefühl von einem Menschen, dass das, sie haben damals gesagt, verstoffwechselt wird. Finde ich ein schönes Wort.
Weil das so damals zu wenig passiert in der Kirchenlandschaft.
Es passiert einfach nicht automatisch, würde ich sagen. Es ist nicht automatisch klar, dass du die Implikationen, die eigentlich die Liebe Gottes und die Identität, die du in ihm kannst haben, dass das sich in deinem Leben und in deine Gefühls- und Gedankenwelt wirklich übersetzt und du nachher geprägt bist von dem.
Und wieso ist das so? Weil man eben auch noch das nicht in jeden Bereich von seinem Leben reinlässt. Gezwungenermaßen.
Ja, genau. Vielleicht, weil man nicht kann.
Aus der Geschichte heraus vor allem.
Genau, weil man Verletzungen hat.
Blockaden,
ja.
Zweifel, eben Gedanken, Gebilde, was auch immer.
Oder auch, weil einfach, also es gibt eine Bibelstelle, wo vom Kampf vom Glauben geredet wird. Ich habe gerade gestern Abend wieder gedacht, eigentlich hört das ja nicht auf. Es gibt immer wieder in uns so, oder in mir jedenfalls, so die Kräfte, die mich wegziehen von Gott. Also wo ich wie ihn nicht mehr sehe, nicht mehr an ihn denke, wo ich wieder selber will der Chef sein und alles in Kontrolle
genau.
habe.
Man kämpft gegen das ja auch. Also es geht ja
hört
auch darum,
nicht auf.
Wer übernimmt die Führung vom Leben, oder? Bin
ja.
ich selber? Oder ich stelle es mir wie so vor, auch manchmal wie ein Auto. Sitze ich am Steuer oder kann ich auch jemandem Steuerrad überlassen, oder?
Ja, ich,
und
mir
dann ist das
so
in jedem Bereich vom Leben
genau.
auch noch reinfließt. Aber einfach, um das Bild mal machen, vielleicht für jemanden, wo das jetzt nicht so versteht. Ja.
Ich vergleiche es noch fast lieber mit dem, als wäre mein Herz ein Land. Und in dem Land hat es halt Bereiche, wo das Licht und der Friede ist und andere, die dunkel sind. Und da ist ständig eigentlich auch ein bisschen an diesen Grenzbereichen ein bisschen Hin und Her. Und
ja.
dann gibt es wieder einen Teil, der neu wirklich anfängt zu leuchten. So stelle ich es mir vor. Und es ist nicht automatisch das ganze Herz voll mit Licht.
Ja.
Sobald du an Jesus quasi glaubst, es ist irgendwie eine Auseinandersetzung, die weiterhin stattfindet.
Ja, und auch immer die Frage, wie viel lädt man zu? Weil das Schöne ist ja, wir haben die Freiheit, zu sagen, so weit soll der Prozess gehen und so weit soll er nicht gehen.
Voll.
Und das ist ja eigentlich schön, aber gleichzeitig auch herausfordernd.
Mhm.
Weil vielleicht würde man ja mehr wählen, aber man kann nicht. Und gerade in so Prozessen helfen dann eben so Menschen von außen, wie eben die Seelsorger, die einem vielleicht einmal eben einen Blick in die Seele hineinwerfen lassen und vielleicht wie so eine Aussenspiegelung, wo dann, hey, das ist vielleicht noch etwas, oder?
Mhm.
Das haben die dort dürfen erleben oder er vor allem auch.
Ja, und ich denke es. Ich müsste vielleicht dann mit ihm auch noch ein Interview führen. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt seine Retrospektive beschreiben würde. Aber ich denke, durch das ist viel Gutes passiert. Er ist dann auch in eine Gemeinschaft reingekommen, in der Schleife, wo ihm, glaube ich, wo dem einfach Rechnung trägt, der ganzen Tiefe von einem Menschenleben. Wo der Glaube eben dem, der Glaube gilt, dieser Tiefe eben auch. Und ja, seine Geschichte hat sich da wirklich, glaube ich, angefangen zu verändern. Und dann sind wir in der Schleife lang und er hat angefangen Theologie zu studieren. Und das ist eigentlich dann für mich auch ein grosser Einfluss geworden für meinen Glauben. Weil ich durch das viel mitbekommen habe über das Denken und ich habe verstanden, wie fest alles, was wir denken, eigentlich ein Produkt ist, auch vom Zeitgeist, wo wir drin aufwachsen, wo wir einfach einschnaufen und einfach gar nicht reflektiert übernehmen. Und
das
aus dem Zeitgeist
heraus
ergeben sich dann ja auch die, je nachdem eben andere Fragen, je nach Generation,
Ja, oder man fängt an zu rebellieren, weil man das anfängt zu durchschauen.
Also ich glaube einfach, jede Generation hat ja auch ein bisschen einen anderen Zeitgeist. Und jeder Zeitgeist hat so seine eigenen Herausforderungen an christlichen Glauben. Das habe ich dort begriffen. Das Denken mehr ist als einfach, also dass das eine ganze Welt ist.
Und man ist in dieser Welt drin, ob man will oder nicht will. Oder, das ist
oder man wird beeinflusst auch von diesen Denken, die vorausgegangen sind und geschrieben haben. Und jetzt ist sie in den Schulbüchern.
Genau.
Weißt du, ich meine, das hast du gar nicht mitbekommen, wer das zuerst geschrieben hat.
Du gehst einfach in die Schule und dann hast du das Buch, das du hast. Und so wirst du prägt. Das ist es so. Wie hat sich dein Glaube nachher noch weiterentwickelt? Also das Schöne ist ja mal eben ihr habt euch gefunden, heute sind in der Familie zwei Kinder.
Mhm.
Und eben das resoniert auch, oder? Theologie, Musik, alles Mögliche, was da zusammenfließt.
Mhm.
Wie ist es denn weitergegangen? Jetzt aus dieser Basis aus hast du viel mitnehmen von Theologie, von Sachen. Es hat eine weitere Reifung, Tiefe und Weite gegeben. Wie hat sich dein Glaube dann noch sonst weiterentwickelt von dort an?
Ich würde sagen, von der Form, also von der Ausdrucksform, habe ich Wiederholung entdeckt.
Wiederholung?
Ja.
Inwiefern?
Also das Thema Liturgie ist ja so ein Wort. Man hat das Gefühl, auch die Katholischen haben so eine krasse Liturgie. Oder
Rosenkranz oder was
genau, auch immer. Oder der Ablauf von einem reformierten Gottesdienst ist immer gleich. Das ist ja auch eine Liturgie. Ich habe dann angefangen zu checken, Liturgie ist eigentlich etwas, was man immer macht und wiederholt. Sogar Posten ist eine Liturgie.
Ja.
Und vorher hatte ich immer so das Gefühl, vielleicht im Eindruck also von dem charismatischen Geist geleiteten, der sehr oft spontan ist.
Das ist dann mehr so ein bisschen.
Habe ich immer das Gefühl, ich muss jeden Morgen das Rad neu erfinden, was ich jetzt mit Jesus zum Beispiel mache in meiner stillen Zeit.
Kann auch ein bisschen eine Bürde sein.
Ja, ja, ich habe manchmal gar nicht gewusst, was machen. To be honest. Und da habe ich jetzt einfach entdeckt, zum Beispiel ein Unser Vater immer wieder beten. Und, oder einmal etwas auswendig lernen und das einfach wiederholen. Oder ich mache jetzt zum Teil mit so einer App, die finde ich super, Lektion 365 heisst die, die ist vom 24/7 Prayer Movement. Weltweit kann man die natürlich accessen und das ist auf Englisch und dann mache ich einfach so 10 Minuten am Morgen mit
so einer Spiritualitätsübungen oder Liturgien, die vorgegeben sind und nachdem kannst du dich dann wie nach einem Leitfaden richten. So.
Ja, da kannst du auch mitbeten.
Ja.
Genau. Es ist dann nicht unbedingt persönlich formuliert, sondern es hat vorgeformulierte Gebet und das ist ja gar nicht weniger, das ist ja wie bei einem Lied, das ist nicht weniger wert.
Ja, was macht es mit dir so, wenn du das machst?
Es entfaltet seine Kraft eben über die Zeit. Dass du es immer wiederholst, ist wie ein Gletscher.
Ja.
Ein Gletscher, der sich langsam fortbewegt und einen Berg abraffelt. Also das ist eigentlich die Konstanz.
Und das gibt so eine Erdung ins Leben, oder? Wie könnte man das beschreiben? Ja, kommst Gott sehr nah in dieser Zeit oder tut es einfach in so einen Boden legen, wo du dann durch den Tag gehst?
Ich würde sagen, es gibt jedes Mal eigentlich einen kleinen Moment, wo ich ihm begegne, in diesen 10 Minuten. Oder ich bete nachher noch, wenn etwas, das aufgekommen ist. Aber es gibt auch so über den Tag hin dann auch so eine Einstellung, also wo bleibt.
So wie ein E-Tuner.
Ja.
So wie dazwischen ein Instrument stimmen.
Ja, okay.
So jetzt da gerade beim Genre.
Das ist ja schön. Ja, genau, das ist eine schöne Idee. Das ist dazugekommen für mich, so. Ich finde es nach wie vor gerade herausfordernd, wie tun ich mich mit der Bibel beschäftige. Also in diesen liturgischen Gebeten hat es immer jeden Tag eine andere Bibelstelle, wo man auch ein bisschen darüber nachdenkt.
Mhm.
Das schon, aber ich merke, wieso ich und die Bibel, das habe ich jetzt ein bisschen länger nicht mehr gemacht. Fände ich cool, wieder das zu machen. Ich habe zeitlang so 10 Minuten über einen Vers einfach geschrieben. Das habe ich auch cool gefunden. Weil beim Schreiben muss man langsam denken und Leute, die so schnell denken wie ich oder assoziativ, denen tut das gut, dann sie müssen schreiben, dann musst du ein bisschen langsamer. Ich denke, das hat mir auch noch viel gerecht. Ja, ich würde sagen, das ist eben die Liturgie dazugekommen und so ein bisschen das Hören auf gescheite Preaches, sagen wir Leute, die eben wie jetzt Timothy Keller oder auch andere
Predigten machen.
Können predigen, so dass es mein Intellekt anspricht, einerseits und gleichzeitig aber meine Bewunderung für Gott irgendwie anfacht. Es ist nicht nur im Kopf, es passiert ja etwas.
Kopf und Herz.
Ja. Es ist so, in der Mitte von dieser Predigt legst du den Schreiber an und denkst, magst du gar nicht schreiben, weil du irgendwie am Staunen bist, weißt du? Ein bisschen so.
Ja.
Mhm.
Hat es auch Stürme gegeben in deinem Leben, wo du kannst sagen, das hat jetzt deinen Glauben geprägt und wann wie? Oder kannst du sagen, ich bin dankbar, dass ich bis jetzt verschont geblieben bin von dem.
Also ich habe keine so krasse, sagen wir mal, Schicksalsschläge erlebt bis jetzt, wo jetzt den Glauben erschüttert haben. Ich würde eher sagen, dass ich finde, Kinder haben, Familie sein, für mich eine grosse Herausforderung darstellt, wo ich den Glauben nochmal neu wirklich brauche als Ressource.
Also so ein bisschen an Anschlag kommen oder nochmal ganz neue Grenzen.
Meine Grenzerfahrungen halt
das
mache.
Das würden ja viele bestätigen, die Kinder haben. Es ist auch manchmal oder vielfach living on the edge, also so ein bisschen auf Messers schneiden und dass das irgendwie alles zusammenbringst oder das ganze Leben ist dann manchmal so ein Drahtseilakt. Aber da kann ja dann der Glauben eben auch die entscheidende Ressource sein. Oder eine von den entscheidenden Fundamenten.
Ja, oder wo vielleicht jetzt eben, nochmal, wie ich es vorher formuliert habe, nochmal der Glaube connected wird mit diesen tiefen Sachen, die ja erst aufkommen, wenn du selber Mutter wirst. Weil vorher weisst du gar nicht, wie es ist.
Ja, hast du noch viel mehr selbstbestimmtes Leben gehabt, oder?
Nein, oder ich meine, all die Sachen, die als Kind erlebt hast in der eigenen Mutter-Kind-Beziehung und was da gut ist und was auch nicht gut ist, das kickt erst rein, wenn du selber Kind hast. Und ich finde, dort muss sich etwas, kann sich etwas anfangen bewähren. Oder da merke ich, da bin ich jetzt in einer ich nehme das und ich mache das im Fall so Phase. Also ich nehme jetzt meine Mutterschaft in die Hand und ich merke, da habe ich Herausforderungen, da habe ich ein Sagen. Diese Herausforderung schaue ich an und ich will das so und so machen oder ich will, dass Gott mir da hilft. Ich kann das nicht, ich brauche da Unterstützung. Ich hole mir einen Elternkurs oder ich gehe vielleicht in die Seelsorge wieder. Oder einfach nicht, es ist nicht fertig.
Aber das ist wie die Kinder spiegeln dich und geben konkrete Themen von deinem Leben auf und wo du dann kannst als Hausaufgabe nehmen und das wieder konfrontieren.
Genau.
Ja.
Ja. Und das ist jetzt der Entwicklungsphase. Dann hat es sicher noch die Frage von der Bedeutung, als so ein bisschen die 40er-Frage, die man hat, so Midlife-Crisis. Oh, was habe ich schon erreicht und was will ich noch erreichen? Und jetzt als Musikerin, ich bin eigentlich eine Songwriterin und ich liebe das, aber jetzt mega die Karriere hat es bis jetzt nicht gegeben.
Und das würdest du noch wünschen? Oder?
Ich habe das auch entschieden gehabt. Ich will Kind, sobald ich meine erste CD aufgenommen habe. Und das war ja auch etwas, was mir wichtig ist. Und die brauchen Zeit und Kraft und Geld. Das heißt, Zeit für Musik war eher an einem kleineren Ort für mich in der letzten Zeit. Und jetzt, wo sie wieder selbstständiger werden, meine Kinder sind jetzt, der Jüngere ist 6, merke ich, habe mehr Raum und ich möchte da einfach weiterhin Musik erschaffen. Aber was das bedeutet, ist etwas Grosses. Und da hatte ich schon Fragen gehabt, oh Gott, hey, was habe ich schon erreicht? Ich bin irgendwie 40 und keine Nase weiss etwas von mir.
Und das würdest du dann gerne, dass man dich noch kennt, oder?
Ich glaube, mir ist es mehr wichtig, dass ich etwas machen kann und dass man mich kennt und es schätzen kann, oder dass man es überhaupt weiss, dass es das gibt.
Aber du musst nicht der Jackson werden von
Nein. Ach, okay.
Ambition.
So eine Ambition habe ich nicht. Ich glaube, ich möchte leben als Musikerin. Also es wäre cool, wenn genug Renommee um sie wird, dass ich wieder neue Musik arbeiten kann. Und weißt du, so weitergehen. Ja, nicht. Und dort hat mir der Glaube auf die Art geholfen, dass ich wirklich das mit Gott ein bisschen gewälzt habe. Und es war etwa ein halbes Jahr lang sicher, also für mich auch schlimm gewesen. Ich fand, ich habe nichts und es ist nichts und so. Und dann ist mal so ein Satz gekommen. Ich weiß nicht, ob er mir hat nicht, ich habe ihn nicht gehört, aber innerlich gehört. Hey, was ist, wenn das lange, was du bis jetzt gemacht hast? Und das hat mich völlig geändert. Dann habe ich angefangen zu schauen, was ich eigentlich alles schon gemacht habe mit der Musik.
Es gibt dann so einen Frieden in, oder?
Ja, nein, und ich musste sagen, ich habe ja mega viel erreicht. Weißt du, was ich meine? Es war auf einmal nicht mehr so negativ gewesen, sondern ich habe auf einmal gesehen, was ja alles da ist, was ich alles kann, was ich schon gemacht habe. Ja. Und das hat mich, glaube ich, dann auch so ein bisschen beruhigt, um jetzt wieder weiterzugehen.
Ich möchte noch jetzt auf ein Thema eingehen und ich mag mich erinnern, als ich dich das erste Mal getroffen habe, in der Halle von unserem Medienhaus, sind wir ganz schnell in ein ganz tiefes Gespräch reingekommen. Vielleicht magst du dich nicht mehr daran erinnern. Es war mehr so jetzt zwischen Tür und Angel gewesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, du bist eine mystische Person, eine Person, die so ein bisschen etwas Geheimnisvolles mit sich trägt. Du hast ja schon bei uns in einem Gespräch über Melancholie geredet.
Ja, genau.
Allgemein Mystik. Ist das auch so ein wichtiger Teil von deinem Leben und auch vom Glauben? Und was hat das für eine Bedeutung?
Ich habe jetzt nicht im Speziellen die Mystiker vom christlichen Glauben als Bezug.
So also Theresa wie Theresa von Avila kennt man. So, genau.
Gibt es ja noch viel mehr.
Der Ignatius von Loyola.
Ja. Habe ich jetzt für mich so noch nie gelesen und studiert, sondern eher, ich glaube, das habe ich schon beschrieben, das, was sich in der Musik ereignet für mich mit Gott oder das, wenn ich gehe, das habe ich in dem Gespräch, in dem Podcast über Melancholie auch gesagt, wenn ich in der Natur bin und es hat so schöne Bilder, da begegnet mir irgendwie Gott, also so Nebel und Wald.
Oh, das muss nicht Sonnenschein sein und alles schön.
Es gibt für mich keine Kategorie schön, nicht schön. Sondern
aber der Nebel ist nicht etwas. Es gibt ja so Menschen, wenn es Nebel ist, das löscht ihnen
das Gegenteil.
Völlig ab. Und
also im Römer, in der Bibel, im Römerbrief steht ja, dass man an dem Werk von Gott, also an der Schöpfung, kann sehen, wie gross er ist. Und ich würde sagen, das ist in allem. Also bei mir ist es jetzt fest in den schönen Stimmungen. Und die sind nicht nur bei schönem Wetter halt. Ja. Die sind in der Nacht. Ja. Ich meine, Sternenhimmel.
Es löst etwas aus. Gell?
Ja, und da hat es bei mir auch schon viel dann einen Song gegeben. Also da hat es bei mir eine Connection.
Ja.
Wenn ich schöne Sachen sehe in der Natur, gibt es eine Connection in die Musik irgendwie. Und
fast schon dann ein bisschen Inspirationsquelle.
Ja. Oder dass ich auch eine Idee habe.
Suchst du es dann auch bewusst in so Momenten oder ist es einfach, dass
nicht
es dir
so
begegnet?
Nein, zu wenig. Früher bin ich eben, ist ein Teil von meiner Glaubens, sagen wir mal, beim Glaubensleben gewesen, dass ich viel laufen und Gott beim Laufen halt mit ihm geredet habe. Und dann bist du ja im Wald und dann hast du Nebel oder schöne Sonnenaufgänge oder was auch immer.
Genau.
Und das ist schon einfach, da lebe ich irgendwie mit Gott. In der Natur, in der Musik. Und das ist vielleicht etwas Mystisches auf die Art, dass es nicht immer so genau kannst du in Wort fassen. Es ereignet sich ein Begegnen und dann kann man schon versuchen, das in Wort nachher fassen. Also es hat immer auch für mich etwas mit konkreten Worten zu tun. Aber das Einssein mit Gott oder in, ja, mit ihm sein, das erlebe ich einfach dort. Ja. Ein bisschen so würde ich meine Mystikerin sein.
Dein Mystiker sein beschreiben.
Beschreiben, ja. Macht das Sinn?
Macht Sinn, ja.
Oder die Stimmung im Worship-Moment, im Lobpreis-Moment, wenn so man merkt, dass also Gottes Gegenwart eigentlich wahrnimmst. Das ist ja nicht für alle genau gleich, aber für viele ist dann oft so, man merkt, es ist irgendwie etwas Tiefes passiert. Also das sind so die feiere ich einfach, die Momente.
Ja, hat auch etwas Mystisches, ja.
Und das hat im Zusammenhang auch mit Musik, also mit der Medium-Musik, wie Musik sich ereignet. Und Gott in dem zu begegnen, das ist schon ein bisschen das Geheimnis, oder? Das ist nicht so genau.
Was macht dein Glauben heute so ein bisschen aus? Würdest du es definieren?
Ich würde sagen, was mich beschäftigt, ist nach wie vor, wie kann ein Mensch, der Gott nicht kennt und aber zum Beispiel ihn braucht oder leidet, mit ihm bekannt gemacht werden? Also das beschäftigt mich konkret auch in meinem Freundeskreis. Ich habe viele Freunde, die nicht gläubig sind. Oder wie kann ich den Schatz, den ich habe, eigentlich überhaupt eben beschreiben, dass es jemand versteht oder dass es zugänglich könnte gemacht werden, wenn der Mensch das möchte. Das beschäftigt mich. Und es beschäftigt mich, wie eben das Gleiche eigentlich, was bei mir passiert ist. Also wie übersetzen wir den Glauben oder das Evangelium in unsere Zeit. So, dass es
Leute verstehen.
Ja, verstehen. Oder
dass es
anklingt.
Ja, dass es anklingt.
Und wie kann ich im Alltag meine Liturgie so machen, dass ich genug Glauben habe oder genug Glauben lebe.
Dass es eine Kraftquelle sein darf. So,
ja, das ist halt das als Mutter, als Musikerin und als Gesangspädagogin, die verschiedenen Gleise halt auch alles so
zusammenzubringen.
Ja, und da dabei genug Zeit für Gott zu haben.
Ja. Jetzt haben wir vieles gehört. Wenn wir so jetzt nochmal die Reise ein bisschen zurückspulen und also deine Reise, du sie zurückspulst und das alles, was wir gehört haben, das ist eine unglaubliche Glaubensentwicklung. Wenn du jetzt so zurückblickst, von Anfang bis zum Schluss, was macht das eigentlich mit dir? So, Rahel Studer, heute deine jetzige Glaubensreise.
Ich würde sagen, es ist so wie, eben, es ist ein Weg und auf dem Weg habe ich sagen wir mal, so 3 Juwelen gefunden. Und die habe ich aber immer behalten. Also das ist eben der Lobpreis, das ist irgendwie das Herz und das ist der Intellekt, wo kann fasziniert sein von Gott. Also sind so die 3, wo ich wie merke, das werde ich glaube nie verlieren. Das kommt immer wieder auf eine Art mir näher.
Und das kannst du so als Glaubensfundament immer festhalten für dich? Oder es ist wie klar, das sind 3 Sachen, wo wir werden sein und immer dich mit Gott verbinden.
Genau, in diesen 3 werde ich immer wieder Gott finden, da bin ich sicher, auf die 3 Wege. Oder Gott wird sich mir wieder zeigen. So.
Mega spannend, danke vielmals, Rahel Studer, für das Gespräch und alles Gute dir weiterhin auf deiner Glaubensreise und deinen Tätigkeiten und speziell eben auf dem Weg, wo du dich begibst. Merci, bist du da gewesen und hast dich auf das Gespräch eingeladen.
Gern, gleichfalls.
Ja, und in dieser Serie gehen wir dann weiter mit einem weiteren Gast. Das ist dann der Dominik Haab mit seiner persönlichen Glaubensreise. Am Mic ist der Karl Littli gewesen. Bis zum nächsten Mal. Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmäßig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.